Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesregierung und Opposition bleiben im Kampf gegen die Euro-Schuldenkrise im Gespräch. Zwar brachte ein Treffen von Kanzlerin Merkel mit den Spitzen der Opposition zum europäischen Fiskalpakt heute kein greifbares Ergebnis. Beide Seiten gingen aber offenbar ein Stück weit aufeinander zu. SPD und Grüne knüpfen ihre Zustimmung zu dem Abkommen, das strengere Haushaltsregeln vorsieht, an Bedingungen. Sie fordern ein Wachstumspaket für Europa.
Die Bundeskanzlerin sucht das Gespräch mit der Opposition, muss sie auch, denn ohne deren Zustimmung kein Fiskalpakt. Der Fraktionschef der FDP gibt sich hoffnungsvoll.
Ich rechne mit guten Ergebnissen für Europa und für Deutschland. Bin unverbesserlicher Optimist.
Und tatsächlich, nach 2 Stunden melden die Partei- und Fraktionsspitzen eine Annäherung, vor allem bei der Frage, ob es zusätzlich zum Fiskalpakt noch einen Wachstumspakt geben soll.
Was klar ist, ist, dass Frau Merkel und die Regierung sich deutlich auf die Forderungen nach einem Wachstums- und Investitionspakt zubewegen. Die Blockade der Regierung, was diese Frage angeht, ist durchbrochen.
Zufriedenheit auch auf schwarz-gelber Seite, und zwar darüber,
dass Eurobonds im Augenblick nicht zur Diskussion stehen. Da sind nun doch die verfassungsrechtlichen Bedenken auch überall jetzt angekommen.
Tatsächlich halten Grüne und SPD nichts mehr davon, Schulden quasi zu vergemeinschaften. Stattdessen:
Wir schlagen vor, dass wir vergemeinschaftet Schulden abbauen, also Schulden reduzieren. Das ist auch eine andere Rechtsgrundlage als die alten Eurobonds.
Ob ein solcher Schuldentilgungsfonds rechtlich überhaupt möglich ist, will die Bundesregierung nun prüfen. Am 13. Juni wird weiter verhandelt. Bis dahin will die Bundesregierung auch ein Konzept vorlegen für ein europäisches Wachstumsprogramm. Strittig ist nach wie vor die Steuer auf Finanzgeschäfte, die von der Opposition gefordert wird. Dennoch spricht im Moment viel dafür, dass der Fiskalpakt noch im Juni verabschiedet werden kann.
Nicht nur in Deutschland, auch im übrigen Europa ist der Fiskalpakt noch nicht unter Dach und Fach. Zwar haben 25 von 27 Staaten der Europäischen Union die Vereinbarung unterzeichnet, sie kann aber nur dann in Kraft treten, wenn mindestens 12 Euro-Staaten die Regeln für mehr Haushaltsdisziplin und weniger Schulden in nationales Recht umsetzen.
In der EU gilt seit langem eine Schuldenobergrenze. Sie liegt bei 60% dessen, was ein Land jedes Jahr erwirtschaftet. Zurzeit erfüllen 13 Länder diese Auflage. Aber mehr als die Hälfte der EU-Staaten verstößt gegen die Regel. Auch Deutschland mit 81% Verschuldung. Die Verbindlichkeiten Griechenlands betragen sogar 165% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Diese Länder müssen so lange ihre Schulden abbauen, bis sie wieder im grünen Bereich liegen. Neuverschuldung. Alle Staaten sollen weniger neue Schulden aufnehmen. Die jährliche Neuverschuldung eines Landes darf künftig höchstens 0,5% seiner Wirtschaftsleistung betragen. Wer sich nicht daran hält, wird automatisch bestraft. Schuldenbremse. Die Staaten müssen sich im Fiskalpakt zum Abbau ihrer Schulden verpflichten. Nicht durch ein einfaches Gesetz, sondern durch Festschreibung in der Verfassung des Landes. Deutschland hat das bereits getan. Wenn ein Staat das nicht einhält, kann der Europäische Gerichtshof eine Geldstrafe verhängen.
Im Fall der Neonazi-Gruppe NSU hat der Untersuchungsausschuss des Bundestages den früheren bayerischen Innenminister Beckstein befragt. Dabei wies der CSU-Politiker heute Vorwürfe gegen die Landesbehörden im Umgang mit der Mordserie zurück. Es habe keine heiße Spur gegeben, die den Anfangsverdacht auf fremdenfeindliche Verbrechen bestätigt hätte. Der rechtsextremen Terrorgruppe werden 10 Morde zur Last gelegt, 5 davon in Bayern.
Er ist der erste politisch Verantwortliche vor dem Untersuchungsausschuss. Der frühere bayerische Innenminister kannte das erste Mordopfer und er hatte bereits früh eine Ahnung. Auf dieser Zeitung notierte er am 12.09.2000, ist ausländerfeindlicher Hintergrund denkbar? Warum aber, wollte der Ausschuss heute von ihm wissen, wurde diese Spur nicht konsequent verfolgt?
Die Polizei hat damals nach sorgfältigen Ermittlungen gesagt, es gibt keinerlei Spur, die auf eine fremdenfeindliche oder rechtsextremistische Tat hinweist. Das war auch etwas, womit ich mich zufrieden gegeben habe.
Dennoch, der Fall habe ihn gequält. Die Übertragung der Ermittlungen an das BKA als zentrale Behörde, wie in diesem internen Papier gefordert, lehnte er jedoch ab.
Ich halte es für ein sehr, sehr fragwürdiges Vorgehen bei einer Mordserie, von der 5 Bundesländer betroffen gewesen sind, die Federführung trotzdem in Händen von Bayern belassen zu haben. Dass das die falsche Entscheidung war, das wissen wir heute.
Widerspruch.
Eine Überweisung an das BKA wäre überhaupt keine Garantie gewesen, diese schreckliche Mordserie aufzuklären.
Denn auch das BKA war zeitweise auf dem Holzweg. Bleibt die Frage nach der politischen Verantwortung.
Die politische Verantwortung ist insgesamt Gegenstand des Untersuchungsausschusses. Aber ich glaube schon, dass Herr Beckstein eine große Verantwortung auch für den Ablauf dieser Ermittlungstätigkeiten hier hat.
Mangelnde Wachsamkeit gegenüber Rechtsextremisten, das wurde heute deutlich, ist Günther Beckstein nicht vorzuhalten. Fraglich bleibt allerdings, ob er diese Spur hartnäckig genug verfolgt hat. Die politische Verantwortung für das beispiellose Fahndungsversagen wollte er gleichwohl heute nicht übernehmen.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de, unter anderem ein umfangreiches Dossier zum Rechtsextremismus in Deutschland. Amnesty International hat weltweit Folter und Einschränkungen der Meinungsfreiheit angeprangert. Im aktuellen Jahresbericht erwähnt die Organisation vor allem Menschenrechtsverletzungen in China, Aserbaidschan und in nordafrikanischen Staaten. Auch Deutschland muss sich Kritik gefallen lassen, unter anderem wegen Waffenlieferungen in Krisenregionen. Insgesamt werden Vorwürfe gegen mehr als 100 Staaten dokumentiert.
Hunderttausende gingen in Ägypten für eine Wende auf die Straße, monatelang. Ihre Hoffnungen auf Freiheit und Menschenrechte sind bislang jedoch enttäuscht worden. Seit dem Sturz Mubaraks ist der Militärrat an der Macht. Die Menschenrechtssituation hat sich, so Amnesty International, noch nicht grundsätzlich verbessert.
Die Meinungsfreiheit in Ägypten ist nicht gewährleistet. Menschen, die die Militärregierung kritisieren, werden mit Anzeigen überzogen. Es kommt zu Verhandlungen, Verfahren vor den Militärgerichten. Über 12.000 Menschen sind vor den Militärgerichten angeklagt worden. Journalisten, die kritische Artikel schreiben, werden bedroht.
Kritische Journalisten haben auch in Aserbaidschan mit Einschüchterungen zu kämpfen. Friedliche Demonstranten landen im Gefängnis. Und obwohl ganz Europa im Moment auf den Gastgeber des Eurovision Song Contests schaut, stellt Amnesty International auch hier keine Verbesserungen fest.
Das fängt an, dass Demonstrationen eben verboten werden, Demonstranten festgenommen werden, misshandelt werden in Haft. Und diese Misshandlungen werden ganz oft oder in der Regel nicht aufgeklärt. Die Verantwortlichen dafür werden nicht zur Rechenschaft gezogen.
In der Kritik steht aber auch Deutschland. Ein Aspekt, deutsche Waffen würden in Länder verkauft, in denen sie mutmaßlich gegen die Bevölkerung gerichtet würden.
Das weitere Thema ist, dass mehrere Bundesländer nach wie vor Roma und andere Minderheiten in den Kosovo abschieben, obwohl ihnen dort schwere Diskriminierung droht, die einer politischen Verfolgung gleichkommt.
Gewalttätige Übergriffe von Polizisten. Immer noch gäbe es keine unabhängige Stelle, wo Betroffene dies melden könnten. Auch das kritisiert Amnesty an Deutschland.
Rassistische Ausschreitungen in Tel Aviv. In der israelischen Metropole haben Jugendliche in der vergangenen Nacht wahllos dunkelhäutige Menschen angegriffen. Die Polizei nahm 17 Randalierer fest. Die Gewalt begann nach einer Demonstration rechtsgerichteter Gruppen gegen illegale Einwanderer aus Afrika. Eine Abgeordnete der regierenden Likud-Partei hatte dabei die Migranten als Krebsgeschwür bezeichnet.
Der Wirbel um das Börsendebüt von Facebook reißt nicht ab. Neben der US-Börsenaufsicht will sich nun auch ein Ausschuss des Senats in Washington mit Vorwürfen der Mauschelei beschäftigen. Außerdem berichten Medien, dass Facebook überlege, den Handelsplatz zu wechseln, von der computergestützten Nasdaq zum älteren Rivalen New York Stock Exchange. Dort wird unter anderem noch klassisch auf dem Parkett gehandelt.
Das Fiasko von Facebook an der Börse. Statt des großen Aufbruchs massive Kursverluste für die Aktie. Seit gestern klettert sie mit Mühe wieder nach oben. Technische Pannen erschwerten den Start zudem. Nun erwägt Facebook laut Medienberichten offenbar die Börse zu wechseln. Doch damit nicht genug der Turbulenzen. Bei diesem New Yorker Gericht reichte gestern eine Gruppe von Anlegern ihre Klage gegen Facebook und Firmenchef Mark Zuckerberg ein. Sie fühlen sich betrogen. Wir werfen Facebook vor, Informationen zum Börsengang mit falschen Tatsachen geliefert zu haben. Fakten über sinkende Werbeeinnahmen wurden nicht offengelegt. Keine Werbung für mobile Nutzer von Facebook, der Schwachpunkt im Geschäftsmodell. Das wussten die zuständigen Banken, allen voran Morgan Stanley. Doch sie informierten kurz vor dem Start nur ihre besten Kunden, die Großanleger. Offensichtlich wurden Informationen ungerecht verteilt, sodass man vermuten kann, dass Facebook bestimmte Investoren bevorzugt hat. Das ist problematisch. Facebook kämpft um seinen Ruf. Die Klage der Anleger sei unbegründet, hieß es gestern aus der Firmenzentrale, und Facebook werde sich energisch verteidigen.
Fulminanter Fehlstart für Facebook hier an der Nasdaq. Nun gerät der Skandal um das soziale Netzwerk zunehmend ins Visier der Politik. Möglicherweise bald schon wird Unternehmer Mark Zuckerberg zu einer Anhörung im Senat nach Washington vorgeladen. Egal wie die Ermittlungen und Klagen ausgehen, Facebooks Image-Schaden ist schon jetzt erheblich.
Mehr als 350 Tonnen Giftmüll aus Indien sollen offenbar nach Deutschland gebracht und hier entsorgt werden. Die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit bestätigte Verhandlungen mit den indischen Behörden. Ein Auftrag liege allerdings noch nicht vor, so ein GIZ-Sprecher. Bei den Abfällen handelt es sich um hochgiftigen Müll aus Bhopal. 1984 hatte es dort in einer Pestizidfabrik einen der weltweit schlimmsten Chemieunfälle gegeben.
Die CDU in Nordrhein-Westfalen soll künftig von einer Doppelspitze geführt werden. Der frühere Integrationsminister des Landes Armin Laschet will die Nachfolge von Norbert Röttgen als Parteichef antreten. Der ebenfalls als Kandidat gehandelte Karl-Josef Laumann soll Fraktionsvorsitzender im Landtag bleiben. Am Abend beschäftigt sich der Landesvorstand mit diesem Vorschlag. Der Parteitag der Landes-CDU soll am 30. Juni darüber abstimmen.
Der Tarifkonflikt in der Chemieindustrie ist beigelegt. Die 550.000 Beschäftigten der Branche erhalten 4,5% mehr Lohn. Darauf einigten sich Arbeitgeber und die Gewerkschaft Bergbau Chemie Energie heute in der zweiten Verhandlungsrunde. Außerdem wird ein Fonds eingerichtet, der Altersteilzeitmodelle ermöglichen soll. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 19 Monaten. Die Gremien müssen dem Abschluss noch zustimmen.
Bei einer Razzia gegen die Rockerorganisation Hells Angels in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen sind 5 Menschen festgenommen worden. Rund 1200 Polizisten durchsuchten etwa 80 Objekte, darunter Bordelle und Gaststätten. Ermittelt wird gegen die Hells Angels wegen Körperverletzung, Menschen- und Waffenhandel sowie Korruption. Mehrere Bundesländer haben bereits regionale Gruppen des Rockerclubs verboten.
Vor 500 Jahren malte der italienische Künstler Raphael eines seiner berühmtesten Bilder, die Sixtinische Madonna. Immer wieder wurde sie kopiert und reproduziert, in der Literatur verewigt. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden feiern das Jubiläum von Samstag an mit einer Sonderschau. Erstmals wird die Geschichte des Meisterwerks dargestellt. Von der Entstehung in der Renaissance bis zum weltweiten Mythos in der Gegenwart.
Seit Jahrhunderten bewegt dieses Bild die Menschen. Die Gottesmutter, die ihren Sohn seinem weltlichen Schicksal entgegenträgt. Raphaels Sixtinische Madonna ist Dresdens wichtigstes Gemälde. 250 Jahre lang in einem italienischen Kloster kaum beachtet, macht sie der spektakuläre Ankauf durch August III. Berühmt und zum Kultbild. Zum Geburtstag gibt es einen neuen Rahmen und eine Sonderausstellung.
Das wird eine ganz spannende und innovative Ausstellung, weil sie einmal beispielhaft zeigt, wie ein Meisterwerk eigentlich zu einem Meisterwerk wird.
Der Abtransport 1945 nach Moskau, die Rettungslegende durch sowjetische Truppen und die Rückkehr 10 Jahre später verstärken den Mythos der Sixtina. Auch die vom Bild losgelöste Karriere der beiden berühmtesten Engel der Kunstgeschichte trägt zum Weltruhm bei. 500 Jahre Sixtinische Madonna werden noch bis zum 26. August in Dresden gefeiert.
Für die deutschen Athleten war es heute wieder ein erfolgreicher Tag bei den Schwimm-Europameisterschaften in Ungarn. Jenny Mensing gewann Gold über 100 Meter Rücken. Marco Koch hatte zuvor Silber über 200 Meter Brust geholt.
Sie ist einfach in der Form ihres Lebens, Jenny Mensing. Silber hatte sie schon, jetzt holte sich die Wiesbadenerin auch noch den EM-Titel. Für sie läuft es sehr gut in Debrecen. Es ist der größte Erfolg in der Karriere der 26-jährigen angehenden Polizeikommissarin. Olympia in London kann kommen. Marco Koch ist ebenfalls in der olympischen Spur. Silber wird es für den 22-jährigen Darmstädter über 200 Meter Brust hinter dem Ungarn Giotta. Ein Meilenstein für Koch, denn auch für ihn ist dieses Edelmetall eine Premiere.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 25. Mai.
Das Hoch über Südskandinavien sorgt dafür, dass von Nordosten trockene Luft zu uns strömt. In der kommenden Nacht erreicht sie dann auch die südwestlichen Landesteile Deutschlands. In der Nacht klingen vorerst letzte Schauer und Gewitter im Süden und Südwesten rasch ab. Dann ist es überall trocken und meist klar. Am Tagmorgen gibt es überall viel Sonnenschein. Ein paar Wolken tauchen am ehesten an den Küsten sowie vom Bayerischen Wald bis zu den Alpen auf. Der Wind wird mäßig, teilweise auch frisch. Im Hochschwarzwald muss mit Sturmböen gerechnet werden. In der Nacht 14 Grad am Oberrhein und 6 Grad in Vorpommern. Am Tag 17 Grad bei auflandigem Wind an der Ostsee und 26 Grad im Breisgau. Am Samstag viel Sonne, nur hier und da ein paar Wolken, vor allem in der Osthälfte. Auch am Sonntag scheint häufig die Sonne, nur vereinzelt gibt es Schauer und Gewitter. Auch am Montag ist es meist freundlich, im Laufe des Tages können sich aber stellenweise Schauer und Gewitter entwickeln.
Um 22.15 Uhr begrüßt sie Karen Mioska in den Tagesthemen. Sie informiert sie über das Ringen um den Fiskalpakt und sie zeigt, wie eine brandenburgische Kleinstadt mit Rechtsradikalen umgeht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.